Gott wohnt hier. Das finde ich so ermutigend. Und unsere Gebetszeit hat mich wirklich aufgebaut. Warum weiß ich, dass das Gott hier wohnt? Weil in seinem Wort steht, dass er dort wohnt, wo Menschen sind, die ein zerschlagenes Herz haben. Dort wohnt Gott. Und Gott wohnt deshalb da, nicht um die dann irgendwie zappeln zu lassen, sondern um die wieder aufzurichten und aufzubauen. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes, was er tut an unseren Herzen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Lass uns mal zusammen beten. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir für deine heilige Gegenwart. Wir danken dir, dass du unsere Herzen zu dir hinlenkst, zu Jesus, zum Vater. Heiliger Geist, wir wollen dich bitten, dass du unser Herz erleuchtest mit der Erkenntnis Jesu, mit der Erkenntnis des Vaters. Heiliger Geist, wir beten, dass dein Wort in unsere Herzen hineindringt, dass wir nicht taube Menschen sind, die einfach versuchen, irgendwas anzusammeln an Wissen und Informationen, sondern dass wir Menschen sind, die hören, wie Jünger hören, die mit ihrem Herzen hören und wo du was verändern kannst in unseren Herzen. Danke für dein lebendiges Wort. Danke, dass es die Wahrheit ist. Danke, dass es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Danke, dass es teilt zwischen Seele und Geist. Danke für dein Wort, Jesus. Danke, dass du selber das Wort bist. Dass du gesagt hast, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und das wollen wir, Herr. Wir wollen nicht Wahrheit wissen, sondern wollen es erkennen mit unserem Herzen. Und wollen freigemacht werden von dir, von deiner Wahrheit. Wir preisen dich dafür, Jesus. Danke dafür. Amen. Ich habe ein Thema, das bewegt mich schon seit vielen Wochen. Mal mehr, mal weniger. Also es ist immer so, wie wir das auch gelernt haben, wenn man Bibel liest mit der Ruhe und mit dem Gebet, Heiliger Geist, gib du mir Offenbarung über das, was ich lese und lass mich nicht einfach bloß drüber lesen, damit ich was gelesen habe und einen großen Haken daran setzen kann, heute Bibel gelesen, sondern wirklich eine Erkenntnis und etwas in mein Herz zu bekommen, was mir dient, was mich weiterbringt, was mich vorwärts bringt. So ist es gewesen und deswegen möchte ich das mal vor euch ausbreiten. Wir haben zwei große Bibelstellen und viele kleine und ich möchte euch einladen, dass wir mal beginnen mit einer großen Bibelstelle, wo ihr immer einen Finger drinnen lassen könnt. 2. Korintherbrief, Kapitel 8 und 9. Und ich habe das einfach mal überschrieben mit der Überschrift der Dienst des Gebens. Ihr seht schon, im 2. Korintherbrief ist davon die Rede, dass der Apostel Paulus eine Gabe nach Jerusalem bringen möchte und dazu die Gemeinden, die er besucht und denen er gedient hat, einlädt, dabei zu sein und etwas mitzugeben. Und das hat mich sehr bewegt, weil diese Innigkeit der Liebe und diese Lauterkeit der Beziehung, die da drin mitschwingt, die hat mich einfach irgendwie froh gemacht. Und ich denke, das ist etwas, was der Gemeinde insgesamt, jetzt nicht speziell unserer Gemeinde, aber dem Leib Christi irgendwo verloren gegangen ist, bei diesem Dienst des Gebens. Und ich möchte einfach uns wieder sensibel machen dafür. Ich weiß, dass jetzt speziell in unserer Gemeinde, dass an sich nicht eine Thematik ist, die uns unbekannt ist oder wo wir jetzt das allererste Wort davon hören, sondern wir wissen das, aber ich möchte, dass wir befestigt sind durch das Wort Gottes. Ich möchte, dass wir befestigt sind in dem, was wir tun, weil wir wissen, das ist das, was Gott will. Und das Geben ist eine Eigenart Gottes, ist eine besondere Eigenschaft, die in Gottes Herzen ist, etwas zu geben. Jesus hat gesagt, als er die 3 Jahre gedient hat auf der Erde, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und das Geben und das Dienen hängen ja ganz eng zusammen. Und wir kennen aus dem Alten Testament diese Opfergaben, wir kennen das Zehntengeben, das will ich jetzt eigentlich alles nicht nochmal aufwärmen, dafür gibt es genug Lehre. Malachi 3 ist allen bekannt. Wir kennen auch in dieser Stelle im 2. Korintherbrief ein paar Verse, die uns darauf hinweisen oder die uns Aufschluss geben darüber, dass auch die Gemeinde Zehnten gegeben hat. Und mal kurz gucken, wo das steht. Genau, ich finde es jetzt gerade nicht. Aber ihr könnt es euch selber mal durchlesen. In diesen Kapitel 8 und 9 sind ein paar Verse, wo der Paulus die Leute auffordert, je nachdem, was sie erworben haben, zu geben an jedem ersten der Woche und das anzusammeln für die Gabe, die dann eingesammelt wird. Und nach dem Maß dessen, was jeder bekommt oder was jeder erwirtschaftet oder was jeder verdient, das sagt uns, dass nach dem Maß dessen der Zehnte letztendlich gesammelt oder weggelegt wird. Genau. Das Geben, ich möchte einfach mal irgendwie ein paar ganz grundlegende Sachen sagen, die damit zusammenhängen, einfach weil auch so viel Schindluder damit getrieben wird im Leib Christi und so viel, also mich grämt das immer, wenn solche manipulativen Kollektenpredigten gehalten werden. Und deswegen will ich einfach mal ganz von vorne anfangen. Das Geben beginnt mit einer Entscheidung. Niemand gibt, weil ihm das gerade mal so irgendwie aus der Hand fällt, sondern jeder beginnt mit einer Entscheidung. Und das steht auch im 2. Korinther 8, fangen wir mal an. Ich lese mal Vers 3 bis zum Vers 6. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig. Also aus eigenem Willen, nicht nach dem, was irgendjemand ihnen aufgezwungen hat, sondern aus eigenem Antrieb, und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung an dem Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Das ist eine wichtige Stelle, dass wir erkennen, dass wir, wenn wir diesen Dienst des Gebens nicht dort anfangen, wo es in unserem Herzen ist, dass wir uns zuerst Jesus geben, dann ist das, was wir nach außen tun, wie soll ich sagen, unsere Motivation stimmt nicht unbedingt, wenn wir uns nicht selbst zuerst dem Herrn gegeben haben. Denn dieses zuerst sich dem Herrn geben, das ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt mit einem reinen Herzen geben können. Und dann im 2. Korinther 9, Vers 7, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Noch hier noch einmal die eigene Entscheidung. Wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott liebt jemand, der fröhlich gibt, der großzügig gibt, der gerne gibt. Und dieses Geben, ich weiß, dass bei uns schlagartig Geld im Hinterkopf mitschwingt, aber das bezieht sich nicht allein auf Geld. Das möchte ich hier mal ausdrücklich sagen. Das bezieht sich auf alles, was wir geben. Wir geben Zeit, wir geben Mitgefühl, wir geben Trost, wir geben Lehre, wir geben einfach das, was Gott uns gegeben hat. Und das ist noch viel mehr als das Geld, wobei das Geld einen nicht, also auch wichtig ist oder einfach auch ein Ausdruck dessen ist, was wir sind, was wir erarbeitet haben, was wir auch können. Aber es geht um das Geben, um die guten Werke, die wir tun. Und ich habe gefunden, der Paulus redet zum Titus einen ganzen Brief lang, der Brief hat ja bloß 3 Kapitel oder 4, über die guten Werke. Das ist hochinteressant. Und diese guten Werke, das ist eine Frucht aus dem, wie wir mit Jesus wachsen. Ich will bloß mal einen einzigen Vers vorlesen, braucht ihr vielleicht nicht unbedingt aufzuschlagen. Im Titus 3, Vers 14 bezieht sich Paulus auf die Aussendung, dass der Apollos fortgeschickt werden soll zum Dienst. Und in diesem Zusammenhang sagt er zu Titus: Lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Das heißt, diese guten Werke, jemanden auszustatten für eine Reise meinetwegen, mit Proviant, mit Cola, mit Geld, das ist eine Frucht. Das ist eine Frucht aus einer Herzenseinstellung, eine Frucht aus dem, was aus dem Herz gewachsen ist. Und die können nur ein Resultat sein und ein Ausdruck, dass wir gerettet sind. Denn wenn wir nicht selber gerettet sind aus dem jetzigen Zeitlauf, dann ist unser Herz nicht bereit, was zu geben. Das bestätigt sich auch nochmal in dem zweiten Korintherbrief. Ich hoffe, ihr habt einen Finger noch drin. Kapitel 8, Vers 8. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Die Echtheit der Liebe prüft sich nicht an großen Worten, sondern die prüft sich an Taten. Und ich bin sehr froh, dass ich in einer Gemeinschaft leben darf, wo solche echte Liebe bezeugt wird durch Taten. Das ist irgendwie, das ist ein Privileg, ein großes Privileg. Aber prinzipiell, die Liebe Gottes drückt sich immer in praktischen Dingen aus. Und diese praktischen Dinge sind dann wirklich geistliche Dinge. Wir kennen diese Sache, dass man das so gerne unterscheidet und wir auch letztendlich so gelagert sind, zu sagen, ja, die geistlichen Sachen, das ist Gebet, das ist, wenn man in eine Versammlung geht, das ist, wenn man zu Hause betet, das ist die geistliche Seite. Und wenn ich jetzt für jemanden gehe und Holz hack oder die Kohlen reinbringe oder für den ein Essen koche oder jemanden eine Karte schreibe zum Trost, das sind so die, ja, das ist, ja, das letzte war auch schon ein bisschen geistlich. Aber das andere ist eigentlich eher praktisch und das ist nicht geistlich. Das ist aber eine Lüge. Das Essen zu kochen ist genauso praktisch geistlich wie Gebet. Und das ist was wir irgendwo lernen müssen. Selbst wenn wir ganz irgendwelche für uns irgendwie unscheinbaren Aufgaben tun, sind das doch praktische Dinge, die unsere echte Liebe zum Ausdruck bringen. Und das können wir an sich nur, wenn wirklich echte Liebe in unseren Herzen ist. Und deshalb wieder zu dem anderen Vers zurück. Wir müssen uns selbst zuerst dem Herrn geben. Denn wo soll denn echte Liebe herkommen, wenn nicht von Jesus wirklich? Und das ist, was wir wirklich brauchen. Und genau, das ist der eine Vers, der mich da bewegt hat. Und im 2. Korinther 9, Vers 13 steht denn, infolge der Bewährung dieses Dienstes, also dieser Gabe, die sie nach Jerusalem bringen, verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Jesu Christi und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Also, das eine ist, dass das Geben ein Ausdruck von Liebe ist, aber auch ein Ausdruck von Gehorsam. Und manchmal ist es auch so, dass wir, also ich meine, Geben ist keine Sache der Stimmung, sondern es ist eine Sache, weil wir wissen, wir können damit unseren Gehorsam dem Evangelium gegenüber zum Ausdruck bringen. Und das ist irgendwo wichtig, dass es in unserem Herzen wächst. Das ist ein Ausdruck von Reife. Geben mit Lauterkeit. Das steht hier noch im letzten Ende von dem Vers. Und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Das heißt, Lauterkeit, wenn etwas lauter ist, dann ist es durchsichtig, dann ist es ehrlich, dann ist es ohne Hintergedanken. Das heißt, das Geben ist ohne Hintergedanken, das Empfangen ist ohne Hintergedanken und alle die, die dem Prozess letztendlich nicht aktiv beiwohnen, die weder die sind, die geben, noch die, die empfangen, sind auch mit einem lauteren Herzen. Das heißt, kein Neid, keine Missgunst, alles das, was es auch zuhauf leider unter Christen gibt. Die Lauterkeit der Gemeinschaft, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wie oft kann uns der Teufel solche guten Dinge, auch Gaben, auch Sammlungen verderben, indem man neidisch wird, missgünstig wird oder so etwas. Das will der Herr, dass wir da lauter sind in unseren Herzen. Und auch diese ganze Geschichte mit diesem mit diesen Predigten über das Saat und Ernte und letztendlich gebt recht viel, damit ihr recht viel erntet. Es sticht mir immer ins Herz, weil letztendlich, wenn man sich länger Gedanken darüber macht, wenn du sehr viel Geld gibst, dann wirst du auch sehr viel Geld wiederbekommen. Das heißt ja letztendlich nichts anderes, als dass der das sagt, an deine eigene Habgier appelliert. Das ist toll. Das ist eigentlich eine Katastrophe, weil das ist was, was ans Kreuz muss. Und wir wissen, aus dem Kolosser 3 sagt der Paulus, wir sollen diese Glieder töten. Na? Habsucht. Da gibt es noch einen ganzen Haufen andere unanständige Dinge, aber Habsucht ist dabei. Und das ist Götzendienst. Und durch eine Lehre oder durch eine Kollektenpredigt dazu aufgefordert zu werden oder letztendlich sicherlich nicht mit den speziellen Worten, aber doch. Unterschwellig ist nichts anderes als Manipulation. Ne? Die Ernte, die wir einbringen, ist ja letztendlich nicht die Ernte des Geldes, sondern wenn wir schon Geld geben und wissen, dass es eine Ernte gibt, weil das auch das Wort Gottes verheißt, dann ist es ja die Ernte der Versorgung, dass der Herr uns versorgt zur richtigen Zeit mit dem, was wir brauchen. Und vorhin in der Lobpreiszeit ist mir das eingefallen aus dem 1. Korinther 15. Da steht, du erntest ja nicht das, was du gesät hast, im Sinne von, wenn du ein Korn in die Erde steckst, dann erntest du ja nicht das Korn. Das biblische Prinzip ist, dass alles in die Erde fällt und stirbt und dann bringt es Frucht, die du ernten kannst. So, und das bezogen auf das, was wir geben, das bezogen auch auf das Geld, was wir geben, das sagt uns an sich, dass das, was in die Erde fällt und erstmal sterben und gedeihen muss dann durch Gottes Gnade, das muss etwas Geistliches sein, sonst werden wir kein Segen erben. Versteht ihr das? Das hat mich wirklich bewegt. Im Galater 6 haben wir eine wichtige Stelle, die uns sagt, wie gesät und geerntet wird. Da steht Vers 7 und Vers 8, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn er auf sein Fleisch sät, wird er vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Also es gibt eine Saat und es gibt eine Ernte. Aber das, was wir sehen, da kommt es ganz, ganz sehr drauf an, wie wir sehen. Ob wir mit Unmut sehen oder gezwungenermaßen oder ob wir mit Großzügigkeit sehen, mit Freundlichkeit, mit Hilfsbereitschaft, mit Barmherzigkeit. Was ist in unserem Herz? Und das ist das, was auch geistlich wachsen kann und was uns wieder zum Segen wird. Und das ist das, was der Herr vermehren kann. Oder im negativen Sinne, was uns wirklich, wirklich zum Schlechten ausschlagen kann. Wenn wir Geiz und Missgunst sehen, werden wir nichts anderes ernten. Wenn wir Unzufriedenheit sehen oder Zorn oder Ärger, werden wir nichts anderes ernten als das. Es geht auch dort in die negative Richtung, aber da will ich eigentlich heute nicht drauf hinaus, weil wir wollen uns ermutigen mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und wenn wir ein kleines bisschen Freundlichkeit sehen, werden wir ein Vielfaches an Freundlichkeit ernten. Wenn wir ein kleines bisschen an Barmherzigkeit sehen, werden wir ein Vielfaches an Barmherzigkeit ernten. So ist der Plan Gottes. Das ist das, wie Gott sich das ausgedacht hat. Und deshalb, wenn wir in unserem Herzen bewegt werden, mit Barmherzigkeit auch zu sehen, wo Not bei dem anderen ist, dann werden wir auch diese Sache ernten, dass Gott uns durch andere versorgen kann. Und das ist wirklich eine große Sache, wenn das so funktioniert. Und ich bin, wie gesagt, wirklich froh, dass wir in so einer Gemeinschaft leben, wo das funktioniert. Und ich habe selber das schon erfahren und durfte schon ernten. Das ist reichlich. Da danken wir Gott dafür. Also unsere Motivation zu dieser ganzen Geschichte muss irgendwo rein sein. Unsere Motivation nicht gezwungenermaßen, nicht aus ja, dass es mich nervt, sondern die Motivation muss rein sein. Und die wird dort rein, wo wir uns zuerst dem Herrn hingeben. Das hat der Paulus so geschrieben, im 2. Korinther 8, Vers 5, dass die Leute dort, das war in Mazedonien, sich zuerst dem Herrn gegeben haben. Und die waren selber sehr arm und haben trotzdem bereitwillig gegeben, weil sie wussten, dieses Heil, das wir empfangen haben, ist wesentlich größer als das, was wir jetzt geben können. Und doch steht auch letztendlich in diesem ganzen Vorgang, dass wir mit Besonnenheit geben sollen. Das ist auch etwas, dass man nicht aus irgendeinem Affekt heraus oder aus irgendeinem manipulativen Gedanken heraus alles geben, was irgend geht, sondern im 2. Korinther 8, Vers 12 bis 14 steht, denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat, nicht nach dem, was sie nicht hat. Es gibt also durchaus Ansprachen, wo man bereit ist, zum Schluss auch das zu geben, was man nicht hat. Das ist also doch eher fehl am Platze. Denn das sage ich nicht, damit andere Erleichterungen haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach der Maßgabe der Gleichheit. Jetzt bin ich im Vers 14. Und in der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel diene, damit Gleichheit entstehe. So war es, wie die erste Gemeinde gelebt hat. Und wenn wir das lesen in der Apostelgeschichte, da habe ich jetzt gerade wieder angefangen. Sie haben ihre Sachen verkauft, weil sie gesehen haben, der neben mir, der hat das und das nicht, der braucht das. Ich kann das und das entbehren, also kann ich das zu Geld machen und damit dem Mangel meiner Geschwister dienen. Das ist ein großes Ding gewesen in der ersten Gemeinde. Finde ich wirklich sehr richtig und gut. Und deswegen sollen wir, wenn wir dazu auch aufgefordert sind zu geben, Besonnenheit haben. Und das ist was eine Eigenschaft des Heiligen Geistes, die er uns gibt, dass wir beraten und beten und mit Besonnenheit darüber entscheiden, was wir geben wollen. Wenn es jetzt speziell auch um Geld geht, deswegen haben wir in unserer Gemeinde auch die Gewohnheit, Opfer anzukündigen. Das ist ein Grund dafür, dass wir mit Besonnenheit geben können, dass wir mit einem reinen Herzen geben können, dass wir uns zuerst Jesus geben können, sagen, Herr, du hast alles für mich gegeben. Was ist das wert, was ich hier habe? Es ist das wert, dass ich dir damit diene. Und Jesus selber hat über diesen Umgang mit Besitz und mit Geld geredet. Da kommt jetzt die andere große Bibelstelle, die ihr wo einen Finger drin lassen könnt, Lukas 12. Da lese ich mal ab Vers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Das war also offensichtlich schon zu jeder Zeit ein Problem. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Vers 15 jetzt. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Lukas 12, 15. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Ich bete, dass der Heilige Geist diese Worte in unsere Herzen reinpflanzt, weil der Geist dieser Welt und dieser Zeitgeist sagt uns genau das. Dein Leben besteht aus dem, was du hast. Dein Leben besteht aus dem, was du leisten kannst. Dein Leben besteht daraus, aus diesem zum Anfassen. Wenn da nichts zum Anfassen ist, dann ist dein Leben nichts wert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes nehmen und dass wir zum Heiligen Geist sagen, komm, pflanz das in mein Herz, damit ich rauskomme aus diesem Denken, aus diesem Weltlichen, aus diesem, ja, was wirklich zum Verderben führt. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Und dann kommt Jesus mit einem Gleichnis und redet von diesem Bauern, das kennt ihr alle, ab Vers 16, und erzählt diese Geschichte von dem Mann, der wirklich viel ernten konnte und sich überlegt hat, wie er das jetzt am besten anlegt, damit er das über viele Jahre hat. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Irgendwelche Finanzanlegeberater hier unter uns? Gut. Wie kann ich etwas anlegen, was ich über viele Jahre habe, damit meine Seele, ja, du setzt dich hin und sei zufrieden und ruhig und, ne? Und dann endet ja diese Geschichte damit, dass Gott zu ihm sprach, Vers 20 sind wir jetzt. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Und Jesus schließt dieses Gleichnis damit, dass er sagt, so ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Die Frage, die sich aus diesem ganzen Text ergibt, ist, woraus besteht mein Leben und für wen ist das, was ich sammle? Und ich denke, irgendwo sind wir alle ein bisschen die Sammler. Ich schließe mich da mit ein. Das ist sicherlich auch in gewissem Sinne richtig. Aber bis zu welchem Punkt? Und bin ich die Frage auch für mich selber, bin ich im übertragenen Sinne am schönen Bauen, damit dass ich sparen kann für eine ruhige Zukunft, für einige Jahre? Wir wissen alle, dass unser Leben irgendwann auch zu Ende ist und Gott sagt, hier steht, Mann wird deine Seele von mir fordern. Was heißt denn Mann wird? Wer wird denn deine Seele von dir fordern? Und die Bibel gibt uns ganz klare Ansage dafür. Lukas 12, Stückel weiter hinten, 33 und 34. Ich lese mal bloß in Vers 34. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also Mann wird deine Seele von dir fordern, bedeutet, derjenige, bei dem du deinen Schatz angesammelt hast, der wird auch dein Herz haben. Und das ist eine ziemliche klare Aussage dafür. Im Vers 33, Lukas 12, 33 steht, verkauft eure Habe, gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln. Almosen geben und Beutel, die nicht alt werden, das ist der unvergängliche Schatz in den Himmel. Und im Himmel, das ist die Ewigkeit, dort soll unser Herz sein. Das ist das. Es geht immer um unser Herz. Es geht immer nur um unser Herz. Und das weiß auch der Teufel. Und deswegen ist er auch bestrebt darum, unser Herz zu diesen zeitlich begrenzten Dingen, sage ich mal, zu lenken, damit wir dort ja richtig schön festsitzen, uns ordentlich Sorgen machen, uns ordentlich diese ganzen, ja, unsere Aktivitäten da rein investieren und vergessen, dass das alles so schnell vorbei sein kann. Der Heilige Geist gibt uns aber eine Antwort, eine Hilfe. Es gibt eine Frucht des Geistes im Galater 5, 22, die heißt Enthaltsamkeit, auch Selbstbeherrschung. Und ich denke, dass das nicht nur in Bezug auf sexuelle Selbstbeherrschung ist, sondern auch auf Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit im Sinne von im Bezug auf materiellen Reichtum. Und wir wissen, dass der Teufel uns wirklich gerne zurückkriegt und gerne kriegen kann, indem er uns dort genau auf diesem Gebiet, sollten wir dort sowieso ein bisschen eine dünne Stelle haben, gerne belügt. Jesus sagt in diesem Gleichnis, wo das vierfache Ackerfeld erklärt ist, das Wort fällt auf den Weg, fällt auf den Felsen und das fällt auch unter die Dornen. Und Jesus bezeichnet die Dornen dann für seine Jünger näher und sagt, im Lukas 8, Vers 14, was unter die Dornen fiel, das sind die, die gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das Wort Gottes kann nur dort zur Reife kommen, wo auch Platz ist dafür. Und der Teufel weiß, dass wir alle von was leben müssen. Gott weiß das auch. Aber Sorgen und auch Vergnügungen des Lebens übrigens, das sind Dinge, die können dafür sorgen, dass das Wort Gottes nicht zur Reife kommt. Und ich glaube, dass das im Sinne dieses Dienstes, des Gebens, so wichtig ist für uns, dass wir uns selber fragen, wo bin ich, wo stehe ich? Dagegen wird der Heilige Geist uns helfen, dass wir Bescheidenheit üben können, dass wir Selbstbeherrschung üben können, dass wir beten können drum, ein barmherziges Herz zu bekommen, wenn uns jemand begegnet, von dem wir merken, ey, der lebt auf einem völlig anderen Stern als ich. Wie geht's denn dem überhaupt? Großzügig zu sein, gute Entscheidungen zu treffen. Und letztendlich auch, wo dort wenig da ist, sein Vertrauen darauf zu setzen, dass Gott uns versorgt für das. Es ist einfach eine Tatsache, dass man habgierig sein kann, wenn man viel Geld hat, und man kann auch habgierig sein, wenn man wenig Geld hat oder gar kein Geld hat. Und das ist ein interessantes Ding. Das habe ich bei mir selber entdeckt und ich dachte, meine Güte, du kannst, das hat mich wirklich mal der Heilige Geist überführt, das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe gesagt, man kann auch habgierig sein, wenn man kein Geld hat. Meine Güte, das ist richtig schlecht. Und gleichzeitig kann man auch bescheiden sein, wenn man viel Geld hat, oder bescheiden sein, wenn man wenig Geld hat. Beides geht. Und das würde eine große Zufriedenheit hervorrufen. Wie viele Menschen sind unzufrieden, obwohl sie genug haben, obwohl sie überreich sind. Aber Zufriedenheit kommt auch aus Bescheidenheit. Die Bibel fordert uns auf, dass wir uns demütigen, indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Indem sagt, wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen, dann demütigen wir uns. Und wir wissen alle, dass dort, wo wir Gnade brauchen, Gnade kommt nur für den, der sich demütigt. Und deswegen ist es gut, Sorgen loszulassen. Hatten wir letzten Gottesdienst ausführlich. Und ich fand das so ermutigend und erbauend. Die Antwort also auf die Frage, aus was besteht denn nun dein Leben? Selbst wenn einer viel hat, daraus besteht sein Leben nicht. Unser Leben besteht daraus, dass wir von Gott abhängig sind. Dass wir ihm vertrauen für unsere Versorgung. Und dass das, was wir haben, dass wir das investieren. Dass es nicht alt wird, sondern dass wir das einsetzen fürs Reich Gottes. Nicht absolut im Affekt einfach rumherschlottern, die Kohle oder was auch immer du hast, sondern mit Bedacht, indem du dich selbst zuerst dem Herrn gibst und dann sagst, Herr, mach mir bitte die Augen auf und zeig mir, wem oder was kann ich dienen in deinem Reich und wo kann ich investieren, dass dir Ehre gemacht wird. Im Lukas 12 geht es ja noch weiter. Das ist mir auch so interessant, dass diese ganzen Gleichnisse und diese ganzen Abschnitte, die bei uns so unterteilt sind, so eigentlich zusammenhängen. Weil Jesus redet erst davon, dass wir schauen sollen im Blick auf die Ewigkeit, wo unser Herz ist, ne, mit dem Bauern. Und dann geht es ja weiter. Jesus sagt auch, warum es so gefährlich ist, seine Zeit und Kraft nur hier in materiellen Besitz zu investieren, dass wir wach bleiben in Bezug auf die Ewigkeit. Lukas 12, 35 geht's weiter. Manchmal ist es ein bisschen schade, dass da wieder eine neue Überschrift steht. Aber eigentlich sagt Jesus dann gleich im Anschluss, eure Lenden sollen umgürtet sein und die Lampen brennend. Umgürtet und die Lampen brennend sein, genau. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Und das ist das, was uns manchmal so schnell verloren geht, auf Jesus zu warten, dass er wiederkommt. Und irgendwo weiß der Teufel, wie er das auch machen kann und wo er uns da kriegt. Aber wir wollen unser Herz wieder auf Jesus richten, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Das ist ein Bild auf die jüdische Hochzeit, das können wir Deutschen schwer nachvollziehen, wieso da vor einer Hochzeit kommt und dann irgendwie Hochzeit feiert. Aber da müsst ihr euch mal in der jüdischen Kultur belesen, dann wird es einfacher zu verstehen. Das lasse ich jetzt mal weg. Glückselig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Vers 37. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Der Herr Jesus wird die, die auf ihn gewartet haben, bedienen. Meine Güte, das ist eine Verheißung. Das ist, wenn wir uns das mal in unser Herz fallen lassen, sagen, wenn ich dann da hinkomme und ich habe wirklich gewartet, dass Jesus wiederkommt und ich habe meine ganze Kraft dafür eingesetzt, dass sein Reich hier auf dieser Erde gebaut wird, dass sein Wesen sichtbar wird durch mein Leben, dann kommen wir zu ihm in die Ewigkeit und der Herr wird uns zu Tisch legen lassen und bedienen. Das ist großartig. Und ich denke, dass wir dass wir uns damit wach halten können, wenn wir so eine Verheißung lesen, sagen, ja, das will ich erleben. Das nächste ist, ab Vers 42, dass auch geistliche Dienste, die wir gerne wollen, in die wir gerne eingesetzt werden wollen, die hängen damit zusammen, wie wir mit dem umgehen, was wir von Gott bekommen haben. Mit unserer Ausbildung, mit unserem Geld, mit unserem Auto, mit unserer Karriere, mit unseren sportlichen Erfolgen, mit allem. Wie wir das für Gott investieren, indem die Bibel spricht von treuen und klugen Verwaltern. Das heißt, treu und klug bedeutet letztendlich in Kurzform, wir hängen unser Herz nicht dran. Das ist schon alles. Im 1. Korinther 6, denke ich, steht, dass wir das alles haben sollen, als hätten wir es nicht. Das heißt, wir hängen unser Herz nicht dran. Und das ist letztendlich die Maßgabe. Wenn wir unser Herz nicht dranhängen, ist es auch leicht, großzügig zu sein. Also Lukas 12, ab Vers 42 geht es weiter. Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, um ihm die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit, im übertragenen Sinne einen Dienst einzusetzen im Reich Gottes? Vers 43, glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Also treu sein heißt, zu jeder Zeit, bis der Herr wiederkommt. Und 44, in Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Und hier geht es letztendlich wieder um die Ewigkeit, denn über seine ganze Habe, das kann unser kleines menschliches Brain leider nicht erfassen, aber das hat was damit zu tun, dass wir in Ewigkeit Verantwortung bekommen, mehr oder weniger. In dem Maße, wie wir Verantwortung übernehmen und übernommen haben für das, wo der Herr uns hinsetzt, was wir tun sollen. Aber das geht wieder nur, wenn wir unser Herz nicht an die Dinge hängen, die man sehen kann. Und weiter gelesen ab Vers 47 und 48. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird man von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Das heißt, angesichts der Tatsache, dass wir das alles wissen, dass wir davon selber gelesen haben, dass wir das vielleicht sogar schon lange wissen, haben wir auch die Verantwortung, danach zu leben. Das heißt, wir haben die Verantwortung, unser Leben im Praktischen danach auszurichten. Weil hier steht, wer den Willen des Herrn wusste und es nicht getan hat. Das heißt hier auch nicht, dass er verloren ist. Es gibt da noch ganz krasse andere Verse, wo dann gleich alles verloren ist, aber hier nicht. Hier geht es gerade mal um Schläge. Im Vergleich zu dem, der nicht wusste, wir wissen es. Das heißt, der Herr ist gerecht in dem, wie er uns beurteilt, nach dem Maß dessen, was wir erkannt haben, was wir gelernt haben, was wir gelesen haben, was er uns geben konnte, was er uns in unser Herz geben konnte, nicht in den Kopf, sondern ins Herz rein. Nach dem Maß wird er uns beurteilen. Und dann eben auch die Sache, dem viel gegeben ist, von viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Und ich glaube, dass sich das darauf bezieht, auf unser geistliches Wachstum, auf das, wie wir mit den Dingen, die uns der Herr geschenkt hat, umgehen. Und auch, ich glaube, dass sich das auch bezieht auf unsere Freiheit, mit der wir hier, gerade in unserem Land, die Möglichkeit haben, Jesus nachzufolgen. Wem viel gegeben ist, von dem wird man auch viel fordern. Viel an Freiheit, viel an Bereitschaft, für die Menschen da zu sein, die bei Weitem nicht so frei sind wie wir, um sich zu versammeln, Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen. Oder auch Gemeinde zu sein und Gemeinde zu bauen. Wir wollen unser Herz davon bewegen lassen. Wir sagen, ja, Herr, das, was du uns gegeben hast, das ist zu was gut. Die Mazedonier haben offensichtlich überhaupt nicht sehr viel gehabt. Aber doch haben sie weit über das hinausgegeben, was die Apostel sich vorgestellt haben, was die geben könnten. Mit Freude. Das ist das, was dann kommt, weil das haben wir auch schon erlebt. Wir haben ein Opfer gesammelt für die Gemeinde, zum Beispiel in Israel, die wirklich durch diesen Libanon-Krieg echt in Not geraten waren mit ihren Finanzen. Familien, die keine Miete mehr bezahlen konnten, weil die Männer nicht mehr auf Arbeit gehen konnten. Ne? Wegen Krieg eben und sowas. Und es macht eine große Freude, zusammenzulegen und zu sagen, jawohl, lasst uns ihnen dienen. Oder auch kleine Dinge, wo du sagst, ja komm, lass uns mal großzügig sein. Das ist das, was der Herr offenbaren will in seiner Gemeinde. Der Dienst des Gebens ist letztendlich nichts anderes als ein Ausdruck des Wesens Gottes. Und wenn unser Herz dort an der Stelle noch irgendwo hart ist oder auch ist ein bisschen egal oder wie soll ich sagen, der Heilige Geist will das in unserem Herz weich machen. Der will das irgendwie auch verändern. Wir können uns selber lösen von dem, was wir haben, indem wir sagen, okay, es gehört dem Herrn, der Zehnte gehört sowieso dem Herrn und der Rest gehört ihm auch, weil alles, was ich überhaupt erwirtschaften und erarbeiten konnte, alles, was ich erdenken konnte, alles, was mir gelungen ist, ist mir aus Gnade gelungen, weil der Herr Jesus mir geholfen hat. Und das zu wissen, sagt mir, dass es ihm auch gehört. Und das macht uns frei von diesem Leistungsdruck. Gott bietet uns hier einen großen Weg an, in die Freiheit zu kommen, raus aus diesem Druck unserer Gesellschaft. Du definierst dich über deine Leistung, du definierst dich über das, was du hast, was du vorzeigen kannst an, weiß ich nicht, Zertifikaten und Ausbildungen und hast du nicht gesehen, letztendlich ist auch dort deine Sicherheit. Aber das ist doch so unsicher, das ist doch so nichts wert im Vergleich zu dem, was uns Jesus anbietet, dass er sagt, komm zu mir, sei sicher in deinem Herzen, hab Frieden, hab Zufriedenheit mit dem, was ich dir gegeben habe und uns löst von diesem materiellen Ding, einfach damit wir frei sind, ihm nachzufolgen, weil der Teufel uns gerne irgendwo dort kriegt mit Sorgen und auch mit Arbeit. Ich denke, wir sind da irgendwo alle ein bisschen gleichgelagert, dass wir gerne viel arbeiten. Der eine mehr, der andere weniger. Und wenn sich das noch rentiert, dann noch mehr arbeiten. Und wenn du einmal in dieser Mühle drinne bist, dann bleibt kaum noch Zeit fürs Reich Gottes. Und ja, das muss dann alles irgendwann mal werden. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist uns dort bewegen will, sagen, ja, das ist alles dazu da, das muss alles Gott dienen. Meine ganzen Fähigkeiten müssen Gott dienen. Und wir haben schon viele Leute in unserer Gemeinde, die mit ihren ganz praktischen Fähigkeiten Gott dienen. Wenn das die Lampen hier alle gehen, das ist, weil jemand mit seinen praktischen Fähigkeiten, die ihm Gott gegeben hat, ihm gedient hat. Das ist schön. Davon profitieren wir alle. Und das ehrt Gott. Und wenn wir die Arbeiten, die wir tun, besonders die wir in der Gemeinde tun, nicht nur mit einem halben Herz tun und ja, na, ich habe es eben gemacht, sondern so exzellent tun, als würde das unsere einzigste und wichtigste Aufgabe zu Hause sein, dann dienen wir so Gott. Es gibt viele, die das schnell abtun und sagen, ja, es ist ein bisschen das praktische Zeug, das machen wir so nebenbei mit. Ich denke, dass das falsch ist. Ich denke, dass die praktischen Dinge, die wir hier auch tun, wirklich die wichtigen geistlichen Dienste sind, die auch getan werden müssen. Und das Herz, was wir dazu mitbringen, das ist das, wie Gott verherrlicht wird durch diesen Dienst. Und wir können das hier in diesem zweiten Korintherbrief lesen, dass letztendlich alles dazu dient, dass die Dankbarkeit überreichlich werde, weil wenn jeder das sieht und erkennt, dann sagt er, ja, danke Gott, danke, dass du dem und dem das gegeben hast, danke, dass wir das genießen dürfen, danke, dass wir sehen dürfen, dass du gut bist. Und das ist, glaube ich, die Frucht, die daraus kommt, dass wir mit unserem ganzen Herzen geben. Und weniger dieses kurzfristige Denken, wenn wir was gesät haben, jetzt habe ich 50 gesät, jetzt kriege ich 100 wieder oder 1 Euro, je nachdem, wie groß der 50 war. Das ist nicht das, was Gott wollte. Gott wollte noch viel mehr, eine viel größere Dimension, was er geben will. Und deshalb denke ich, ist es wirklich wichtig, dass wir zuerst unsere Hingabe an Jesus erneuern Und dass das sich in praktischen Dingen ausdrückt, in praktischen Hilfen. Und dass wir wissen, auch wenn es noch so eine kleine Sache ist, wenn wir das mit dem richtigen Herzen getan haben, es wird Gott die Ehre geben. Und damit sammeln wir Schätze im Himmel. Das ist das große Ding. Wir haben ein himmlisches Konto, das wird gefüllt von kleinen und großen Räumen, die wir staubsaugen. Genau. Und anderen praktischen Diensten. Und natürlich auch die Dienste an den Leuten, die arm sind. Im 1. Johannesbrief steht eine ganz wichtige Passage, 1. Johannes Kapitel 3. Das möchte ich noch zum Schluss vorlesen. Weil es wirklich darum geht, dass die Liebe Gottes zum Ausdruck kommt. 1. Johannes Kapitel 3. Da steht, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben gegeben hat. Das ist Jesus. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das heißt alles. Für die Brüder das Leben hinzugeben bedeutet nicht den klassischen, das klassische 50-Cent-Stück am Sonntag, sondern für die Brüder das Leben hinzugeben heißt, sein eigenes Leben hinten anzustellen, dem, was dem Reich Gottes oder der Gemeinde dient. Wer aber irdischen Besitz hat, Vers 17 jetzt, und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also hier die ganz praktische Hilfeleistung, das zu sehen und sein Herz zu verschließen, das drückt nicht die Liebe Gottes aus. Und dann im Vers 18, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und das ist das, wovon auch die ganze Bibel spricht, auch im Jakobusbrief, das habe ich jetzt nicht alles auch noch rausgesucht, weil es wird ganz schön lang, aber ihr könnt ja alle selber lesen und studieren. Und erkennen, dass der Glauben und die Werke zusammengehören und dass die Werke letztendlich ein Ausdruck dessen sind, dass der Herr uns gerettet hat aus dieser Enge, aus diesem Leisten müssen, aus diesem, wenn wir das nicht haben oder wenn wir dort nicht unsere Sicherheiten festgeschrieben haben, dann wer weiß, was passiert. Der Herr will uns seine Sicherheit geben. Er will uns dort festmachen in ihm. Das ist, kann nicht ein Gesetz sein, wo jeder in der gleichen Weise agiert, sondern das kann nur aus dem kommen, wie jeder in seinem Herzen bewegt ist vom Heiligen Geist, wie Glauben gewachsen ist, wie Reife gewachsen ist, sich auf Gott zu verlassen und zu sagen, jawohl, das kann ich annehmen. Und hier bin ich frei von dem. Also lasst uns das wirklich aufs Herz nehmen und neu erkennen, dass wo wir geben, wo wir Geld geben, wo wir auch Hilfe geben, wo wir praktische Unterstützung geben, in welcher Form auch immer, das ist ein Ausdruck von Gottes Wesen und von Gottes Art. Und es ist unsere Pflicht und unsere erste Pflicht zu sagen, ja, ich will das Reich Gottes so repräsentieren, wie es ihm gebührt. Gott ist großzügig, Gott ist reich zu geben, Gott investiert immer schon dort, wo wir Menschen sagen würden, es macht überhaupt keinen Sinn. Kleines Beispiel, Römer 5. Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gott investiert, Gott gibt sogar das Leben seines Sohnes, obwohl wir noch Sünder sind, obwohl noch gar nicht klar ist, wer überhaupt wird das Erlösungswerk Jesu annehmen. Klar haben es viele angenommen, aber Jesus oder Gott ist bereit zu investieren dort, wo man noch gar nichts sieht und dort hineinzugeben, wo erstmal noch nichts zurückkommt. Und ich glaube, dass es auch irgendwo wichtig ist für uns, dass wir erkennen, auch selbst diese ganze Geschichte Dank zurückzuerwarten oder das Geben um des Lobes willen. Ne? Da Jesus sagt ja auch, dass wir Almosen geben, so dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Also jetzt nicht einen großen Scheck und in der Zeitung und jetzt haben wir dieser Kindertagesstätte 100 Euro geschenkt. Klasse. Sondern wirklich zu sagen, das ist für den Herrn. Das ist, weil ich weiß, Erstens, es sammelt Schätze im Himmel. Zweitens, es ehrt Gott, wenn ich so bin. In einem Aspekt, um dem Mangel des anderen abzuhelfen, aber in dem anderen Aspekt, um wirklich Dankbarkeit zu erzeugen, weil der andere, der das auch so empfängt, wird Gott danken, dass Gott ihn versorgt hat. Und darum geht's. Es geht darum, dass Gott geehrt wird mit unserem Leben. Und das ist das Ziel dessen. Genau. Das war es, was ich dazu sagen wollte. Und ich denke, dass wir uns da auch in Zukunft noch üben werden, in jeder Richtung, weil das einfach notwendig ist. Und weil der Druck und die Zeit unserer Gesellschaft dem derartig entgegenstehen, dass das einfach nötig ist, dass Gottes Reich so demonstriert wird.
Ich glaube einfach, dass das in unseren Herzen noch mehr Gestalt annehmen wird und muss, dass der Herr uns erlöst hat von der Abhängigkeit des Geldes oder des Besitzes und auch damit von der Angst darum. Also ich weiß nicht, ob ihr das so auch wahrnehmt, dass unsere Nachrichten, unsere Zeitung, unsere Medien voll sind davon, was wird werden, wo retten wir unser Geld, in was können wir jetzt investieren, wenn das mit den Griechen doch in die Hosen geht und wir alle wieder die Drachmen haben und was hat Bestand, wie kann ich mein Geld retten? Und wir können da schon ehrlich auch zu uns selber sein und mal so kurz analysieren, was hatten wir denn allein in den letzten 6 Monaten mal so für Ideen, wie wir unser kleines Sparbüchlein retten könnten. Sollte denn jetzt doch der Euro am Ende enden und vielleicht schlagartig nichts mehr wert sein? Und also das ist mir sehr wichtig bei dem ganzen Thema auch, dass Jesus sagt, wir können nur entweder dem Herrn dienen oder dem Mammon. Und der Mammon ist nicht das Geld als solches, sondern die Liebe zum Geld, dass wir eben dort unser Herz haben. Und unser Herz bei unserem Besitz zu haben, geht immer damit einher, dass der Geist dieser Welt uns damit in Schach halten kann. Und der Herr hat uns davon vollkommen erlöst. Und es geht so weit, dass im Neuen Testament wir von Geschwistern lesen, die es mit Freuden aufnahmen, dass sie ihren ganzen Besitz genommen bekommen haben, aufgrund von Verfolgung, von Anfeindung, dass sie sich zu Jesus gestellt haben. Und wir sind noch lange nicht an dem Punkt in unserer Gesellschaft hier, dass wir dafür eine derartige Verfolgung erleiden würden. Aber das ist das, was in unseren Herzen Gestalt annehmen muss. Wir müssen uns einfach aktiv vorbereiten auf die Zeit, die kommt. Und darauf, dass er uns übernatürlich versorgen wird. Ich erinnere mich noch in meiner Zeit im Großhandel, wo ich auch im Betriebsrat war und wir haben verschiedene Kündigungen oder Entlassungen auch durchsetzen müssen, wie gestandene erwachsene Männer bitterlich weinten und für sie ihr gesamtes Leben zusammenbrach, weil sie jetzt ihre Arbeitsstelle verloren haben und damit ihre gesamte Sicherheit nicht mehr da war. Und der Gedanke auch an die Zukunft. Und dann gibt es ja auch so verschiedenste Verschwörungstheorien und wir wissen aus der Offenbarung, es kommt mal eine Zeit, wo das mit dem Kaufen und Verkaufen schwierig wird und dann kommt so uns der Gedanke, wir müssen jetzt uns ein bisschen mit Gartenbau befassen und wie ich jetzt meine Möhren, meine Kartoffeln in meinem eigenen Garten groß kriege. Wenn diese Zeiten eintreten, bin ich mir nicht so sicher, ob wir dann noch die Freiheit hätten, in unserem eigenen Garten Möhren anzubauen. Von daher, lasst uns da vorbereitet sein und schon jetzt ganz, ganz bewusst diesen Krieg führen gegen diese, ich würde sagen, permanente Gefangennahme in den materiellen oder irdischen Dingen. Der Herr hat uns davon erlöst, dass wir davon abhängig sind, sondern wir können jetzt von Jesus abhängig sein. Und er ist hoch, hoch erhoben über all den Krisen, von denen wir ständig reden und es ist für den Herrn absolut kein Problem, uns mit und ohne Euro zu versorgen. Oder was dann kommt oder nicht mehr geht. Und die ganzen Gedanken, in was man investieren kann, um irgendwas von unserem kleinen Guthaben zu retten, all das ist müßig. Hab auf die vielen Autofahrten jetzt auch im Krankenhaus, zum Krankenhaus hin, eine Reportage gehört, da ging es darum, Goldmünzen. Jetzt werden massiv Goldmünzen verkauft, Gold war schon immer wertvoll und irgendwo wenn harte Zeiten eintreten, wollen wir dann aus Gold uns eine Suppe kochen? Oder versteht ihr, wie hohl das alles ist? Und dann wurde darüber philosophiert, welche Münzen das sein müssen. Und da kann man auch ganz sehr Schiffbruch erleiden, wenn man die falschen gekauft hat, die dann wieder keiner will. Es gibt interessante Zeugnisse aus der Weltwirtschaftskrise Anfang des letzten Jahrhunderts, wie Gott seine Kinder versorgt hat. Gibt es ein starkes Buch, wo das in der USA ganz, ganz schlimm war, wo in ganz kurzer Zeit sämtliche Währungen extrem verfallen sind und richtig Hunger angesagt war und wie Gott durch die Gemeinde versorgt hat. Also das ist mir eine Facette, die mir sehr auf dem Herzen ist im Zusammenhang mit dem ganzen Thema. Wir können dankbar sein für alles, was wir haben. Wir gehören zu den reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Und wir müssen genauso diesen Krieg führen, dass uns das nicht gefangen nimmt oder einholt. Und dass unser Herz bei dem Herrn ist. Und dazu ist das Geben eine sehr, sehr praktische Schulungsmaßnahme auch. Und es zeigt dir die Größe des Erlösungswerkes von Jesus, dass er uns niemals verlassen wird und sich in seinem Wort festgelegt hat und wird uns versorgen. Und wir müssen uns jetzt nicht seine Gedanken darüber machen, wie er das schafft. Und Christian und ich, wir machen das über viele Jahre schon, dass wir anstatt in irgendwelche irdischen, weltlichen Geldanlage-Geschichten irgendwie, wer weiß, welche Beträge pumpen, wir investieren schon über Jahre in Dienste und auch ganz konkret in Personen im Reich Gottes, die Dienste tun, weil wir wissen, dass das unseren himmlischen Kontostand kontinuierlich erhöht. Und das ist das, was bleibt. Und der Herr sagt es sehr klar in seinem Wort, dass da kein Rost, keine Motten hin können. Das können auch nicht irgendwelche Krisen erreichen. Es ist auch niemand in der Lage, da spekuliert an den Banken. Und wir lesen das ja in den Medien, dass die ganzen Investmentschiene in schlimmerer Spekulation läuft wie jemals zuvor und dass an den Banken, die alle in den Schlagzeilen waren, im Moment mit sogenannten toxischen Papieren noch mehr Geld verdient wird als vorher. Und all die Leute kommen da nicht ran, sondern unser Guthaben ist beim Herrn und niemand kann das dort zerstören oder entwerten oder das verspekulieren oder verspielen. Also so ist das ganze Thema Geben nicht für uns irgendwie bedrohlich, sondern es ist die totale Befreiung und wir können das mit einem Lächeln zur Kenntnis nehmen, wenn das dann mit dem Euro doch zu Ende geht und das, was wir da irgendwie an Geld vielleicht haben, dann nicht mehr da ist und können darüber entspannt sein. Und das möchte ich einfach auch als ernste Warnung aussprechen, wenn dich das gedanklich doch viel beschäftigt und deine Gedanken doch über verschiedene Zeiten in Richtungen hingehen, was könnte ich denn jetzt machen und müsste ich vielleicht mein Geld dorthin oder vielleicht lege ich das lieber dort an und vielleicht kaufe ich noch schnell das, damit, wenn das Geld weg ist, ich dann wenigstens das habe. Also das ist schon ein bisschen ein Indikator dafür, dass es da in deinem Herzen noch was braucht, dass da noch Klarstellung kommen muss und dass das Erlösungswerk tiefer greift. Also daran kannst du das sehen, dein Herz ist dort, worüber du dir Gedanken machst, ganz oft und häufig. Und da lasst uns lernen, solange es auch jetzt noch ganz, ganz leicht ist, lasst uns vorbereitet sein auf diese Zeit, die Bibel ankündigt und die kommen wird. Und der Herr wird uns versorgen und ich glaube, der Herr wird die Gemeinde nutzen als die Körperschaft, die viele, viele Menschen auch außerhalb der Gemeinde mitversorgen kann. Es gibt da ganz starke Zeugnisse aus der letzten schweren Weltwirtschaftskrise, wo Gemeinden in der USA Hunderte und Tausende täglich miternährt haben und dadurch ein ganz starkes Zeugnis für den Herrn abgegeben wurde in einer Zeit, wo es nichts gab und wo es richtig eng war.